Wende kriegen. Und mir ist da spontan ein kleines Gedicht so eingefallen, um den Thomas aufzubauen. Deswegen spreche ich das jetzt auch mal eben auf das Band. Irgendwie dann wird ihn das vielleicht freuen. Und zwar geht das so. Und der Thomas sprüht behende bunte Farbe auf die Wände, dass der Kultschock schön aussieht, auch wenn es dann erst schlecht riecht. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber ich strebe noch eine Karriere als Lyriker an und gebe zu, dass das noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, aber auch Goethe hat wahrscheinlich mal so angefangen und ja leider mit manchen Gedichten auch so geendet. Ich habe was total Gutes Freitag gehört, das freut mich immer noch, deswegen erzähle ich es euch auch nochmal. Und wenn ich mich so umgucke, ihr seid älter als das Freitagspublikum. Ach nee, du warst auch Freitag da, ne? Ja. Gut. Das heißt, ihr könnt da vielleicht dann auch mehr mit anfangen. Ich habe da nämlich Freitag was im Radio gehört bei 1 Live, was mich echt mal aufgebaut hat. Also endlich mal eine Nachricht, die nichts mit Schweinegrippe zu tun hat oder sonstigen Fiesigkeiten, die da in der Welt grassieren. Und zwar, wer kennt denn noch aus den 80er Jahren einen Rapper namens MC Hammer? Okay, wer hat sich nicht getraut aufzuzeigen, obwohl er ihn kennt? Das sind ja noch einige. Also MC Hammer war damals echt richtig im Geschäft. Ich habe ihn natürlich auch nicht gehört. Also es war so die Zeit, wo man als Hip-Hopper noch diese tierisch weiten Hosen anhatte aus diesem komischen Ballonstoff und Leute dann Wanduhren um den Hals getragen haben und komischerweise gedacht haben, dass das cool aus Hosen anhatte aus diesem komischen Ballonstoff und Leute dann Wanduhren um den Hals getragen haben und komischerweise gedacht haben, dass das cool aussieht und sich wahrscheinlich jetzt total dafür schämen. Da war jedenfalls MC Hammer ganz groß im Geschäft und hatte also jede Menge Hits und wahnsinnig viele Platten verkauft und ist super reich geworden. Und dann kam irgendwie so eine etwas härtere Zeit in seinem Leben. Er hat alles wieder verloren, weil er zu viele goldene Türen und sowas gekauft hat, war er dann nachher pleite. Und in der Zeit hat er tatsächlich Jesus kennengelernt und ist jetzt Pastor. Und das fand ich total abgefahren. War noch so ein kleines Interview mit ihm dabei, wo er dann gesagt hat, es würde sich für ihn voll lohnen, Reichtum und Ruhm eingetauscht zu haben gegen den Glauben. Und das fand ich echt total cool. Also ich mag es, wenn solche Leute Christen werden, also wenn alle Leute Christen werden natürlich. Aber wenn du so jemanden hast, der irgendwie vor Millionen Publikum schon irgendwie Sachen gemacht hat, dann zieht das natürlich nochmal ganz andere Kreise. Und das finde ich echt richtig gut. Ja, vielleicht laden wir den mal ein, dass er uns mal eine Predigt rappen kann hier. Vielleicht auch nicht. Wäre dann eine etwas speziellere Veranstaltung. Aber wer weiß, ich würde vielleicht sogar kommen. ich habe letzte Woche habe ich hier gepredigt über Römer 5. Und zwar darüber, was das Gesetz macht, irgendwie das Gesetz des Alten Testamentes nicht irgendwie etwas durchgängig Negatives ist, sondern dass es eigentlich sogar etwas Positives ist, was Gott gegeben hat, um zu zeigen, dass etwas sehr, sehr Gefährliches in der Welt ist, nämlich die Sünde. Und dass das Gesetz auch nötig ist, damit Schuld sich mit der Sünde verbindet, weil Gott erstmal eine Grundlage schaffen musste, um den Menschen ganz klar zu machen, dass das, was sie machen, falsch ist. Und solange kein Gesetz da ist, sagt Apostel Paulus, dass Sünde nicht angerechnet werden kann, weil man ja gar nicht weiß, wie was Gottes Maßstäbe sind. Und ich würde gerne heute nochmal so ein bisschen bei dem Thema bleiben und nochmal über diese Zwischenzeit sprechen, zwischen dem Sündenfall, also zwischen Adam und Eva und der Sache mit dem Paradies und der Frucht, die mit Sicherheit kein Apfel war, sondern, was habe ich letztes Mal gesagt? Da hatte ich doch diese Erkenntnis, genau, es war eine Banane, hundertprozentig, weil die Dinger schmecken so fies irgendwie, dass man die eigentlich relativ gefahrlos aufhängen kann, ohne dass sie jemand isst. Und ja, dann bis hin zu Mose, wo dann das Gesetz gegeben worden ist, da dazwischen sind ja auch Sachen passiert und dazwischen hat es auch göttliche Gerichte gegeben, wie wir das so gerne sagen, also mindestens zwei echt große Katastrophen, wo Gott einmal mit der ganzen Menschheit Schluss gemacht hat, damals in der Sintflut und wo es dann einmal eine lokal begrenzte, aber trotzdem nicht weniger schreckliche Katastrophe gegeben hat, als Sodom und Gomorra vom Angesicht der Erde ausgelöscht wurden. Ja, und da kann man sich dann natürlich auch fragen, wie, ob das jetzt nicht irgendwie total ungerecht eigentlich gewesen ist von Gott. Irgendwie, er hatte ja noch gar kein Gesetz gegeben. Die Leute schienen das ja noch gar nicht so richtig zu wissen, was denn eigentlich gut und böse ist aus Gottes Sichtweise. Und wie kann denn Gott dann trotzdem so ein Gericht bringen, ohne dass das Gesetz da war? Und das ist so das Thema heute. Also es geht um Gottes Gericht. Wobei dann natürlich zuerst mal die große Frage zu klären ist, was meinen wir eigentlich, wenn wir über Gericht reden? Und da gibt es ja eigentlich verschiedene Möglichkeiten, was man darunter verstehen kann. Wenn ihr hin und wieder Döner essen geht, macht ihr, oder? Gut. Dann ist eigentlich immer an der Tür des Lokals so ein kleines Schild angebracht und da drauf steht, alle Gerichte auch zum Mitnehmen. Und das ist also schon mal das Erste, was nicht gemeint ist. Es ist kein Essen damit gemeint, kein Leibgericht oder weniger gutes Gericht. Also es geht nicht um Essen. Ich war Mittwoch beim Amtsgericht, habe so die letzten Sachen geholt für unsere Konzession. Da braucht man ja 1001 Bestätigung. Insgesamt sind es, glaube ich, ungefähr 20 Sachen, die man nachweisen und mitbringen muss. Und das Amtsgericht kommt der ganzen Sache schon näher. Das ist dann so eine Art Gerichtsgebäude, wo auch wahrscheinlich in irgendeiner Weise Recht gesprochen wird. Das weiß ich gar nicht, ob das noch passiert, aber ich glaube schon. Ist doch so, oder? Ey, jetzt bringt meine Predigt nicht durcheinander. Im Amtsgericht wird kein Recht gesprochen. Ach so, okay, das war ein Witz, da wird Unrecht gesprochen. Also das ist dann schon mal eher irgendwie was so in diese Richtung geht. Ne? Es gibt ja irgendwie Gerichte und die sprechen Recht. Dann gibt es zwei Parteien, die sich uneins sind und die kommen vor den Richter. Und dann gibt es Verteidiger und alle möglichen anderen Leute, die da im Justizapparat beschäftigt sind. Und nachher wird ein Urteilsspruch von einem Richter gesprochen. Das geht schon etwas mehr so in die Richtung, weil es ja auch etwas ist, was Gott selber ist, nämlich ein Richter, ein gerechter Richter, vor dem irgendwann einmal jeder Mensch erscheinen wird. Also geht er schon mal näher dran. Aber was wir eigentlich meistens meinen, wenn wir über Gottes Gericht reden, dann ist das eher so etwas, was nach dem Urteilsspruch kommt. Dann geht es mehr um eine Strafe, die verhängt worden ist und etwas, was daraufhin passiert. Also wenn wir über Gericht jetzt reden innerhalb von dieser Zeitspanne zwischen Adam und Mose, dann ist wie das Gericht über Sodom und Gomorra, das Feuer vom Himmel gefallen ist, und dann ist das Gericht der Sintflut, das Wasser gestiegen ist und dass alle Leute ertrunken sind. Das ist das, was wir als Gericht bezeichnen würden. Und ich meine, dass Gott nicht ungerecht ist. Und wenn du beide Geschichten mal genau nachliest, und das habe ich einfach mal gemacht in der letzten Woche, dann wirst du feststellen, dass es in beiden Geschichten etwas gegeben hat, wo Gott reingesprochen hat und Jesus ganz klar gesagt hat, dass das, was da passiert, nicht richtig ist. Zur Zeit der Sintflut heißt es mir, dass die ganze Erde eigentlich ein totales Chaos gewesen ist. Es war wahnsinnig viel Kriminalität da. Die Leute haben alles das getan, was sie nicht machen sollten. Aber es war ein einziger Gerechter war noch da, nämlich Noah. Und Gott kommt jetzt zu Noah und er gibt ihm diese Information und er sagt, hör mal Noah, das sieht nicht gut aus mit der Welt und ich möchte dieses Kapitel Mensch zuklappen, wie es in der Volksbibel heißt. Das AT ist jetzt neulich rausgekommen. Und es wird Folgendes passieren, es wird unglaublich viel regnen und alle Leute werden ertrinken. Und es kommt ein Gericht über diese Welt, wo keiner rauskommt. Aber Noah, ich gebe dir eine Information, wie es möglich ist, doch rauszukommen. Und jetzt geh hin und bau eine Arche. Bau ein riesengroßes Schiff, wo viele Leute reinkommen können und predige darüber, sag mir, wofür dieses Schiff da ist, aber tu meinen Willen und bau dieses Schiff. Und dann hat Noah angefangen, ein Riesenschiff zu bauen in einer hügeligen, total trockenen Gegend. Und das ist echt so abgefahren, also da muss man mal drüber nachdenken. Das ist kilometerweit weg gewesen vom nächsten größeren Wasser. Da haben die meisten Leute wahrscheinlich noch nie wirklich eine große Wasserfläche gesehen. Und Noah baut mittendrin eine Arche. Und das hat nicht ein paar Jahre gedauert, irgendwie das Ding zu bauen, sondern das hat ein paar Jahrzehnte gedauert. Und Noah mit seiner Familie baut Arche und baut und baut und baut und baut. Und es ist unmöglich, dass die Leute in seiner Gegend nicht mitbekommen haben, was Noah da macht. Ich würde wetten, dass das das absolute Stadtgespräch gewesen ist, dass Noah die Arche baut. Bin hundertprozentig davon überzeugt, dass jede Zeitung in der Gegend vorbeigekommen ist, dass jeder Radiosender, die es natürlich noch nicht gegeben hat, aber alle Möglichkeiten, Informationen weiter zu verbreiten, dass alle vorbeigekommen sind und darüber berichtet haben, was dieser Noah für ein völlig verrücktes Projekt da macht. Und dann hört er noch nicht mal auf. Das könnte man ja meinen, irgendwie so manche Spinner fangen etwas an irgendwie und dann so nach einem halben Jahr merken sie, es ist doch ganz schön anstrengend, so einen riesen Pott zu bauen und dann lassen sie es wieder. Aber nein, Noah bleibt dran. Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt baut Noah seine Arche. Und da sind alle Leute vorbeigekommen in der ganzen Stadt, hundertprozentig, und haben gefragt, Mensch Noah, was willst du denn mit dem Pott machen? Das kannst du doch niemals zu Wasser lassen. Selbst wenn du das Ding fertig kriegst und das von dem Hügel runterkriegst, wie willst du es denn für diese ganzen Dutzende, vielleicht 100 Kilometer bis zum Meer bringen? Ist doch völlig unmöglich. Und Noah wird immer das Gleiche gesagt haben und wird gesagt haben, ja Leute, aber hier geht es auch um etwas ganz anderes. Hier geht es darum, dass Gott selber mir erschienen ist und gesagt hat, dass die Zustände in der Welt absolut katastrophal sind und dass ein Gericht kommen wird. Und er hat mir gesagt, wie es möglich ist, rauszukommen. Sodass er permanent mit den Leuten darüber geredet haben wird, wie der Zustand der Welt ist und auch permanent mit ihnen über Rettung geredet haben wird, weil einfach dieses Bild der Arche vor jedem Auge gestanden haben wird. Und so nennt Petrus ihn im 2. Petrus, ich habe die Bibelstelle gerade nicht im Kopf, genau auf jeden Fall eben für den 2. Petrusbrief, sagt Petrus, dass Noah ein Prediger der Gerechtigkeit gewesen ist und er hat nicht nur Arche gebaut, sondern er hat gepredigt, er hat die Leute aufmerksam gemacht auf ihren Zustand und hat immer wieder auch davon geredet, dass es möglich ist, rauszukommen. In der Geschichte mit Sodom und Gomorra ist es tatsächlich genau das Gleiche. Die Geschichte fängt an, falls ihr es mal nachlesen wollt, ungefähr 1. Mose 13 und endet dann 1. Mose 19, da ist die eigentliche Zerstörung und danach geht die Geschichte auch noch so ein bisschen weiter mit den Hauptpersonen. Und es fängt damit an, dass zwei Leute sehr gesegnet sind von Gott, nämlich Lot und Abraham. Beide waren verwandt, Lot war der Neffe von Abraham und Abraham war entsprechend Lots Onkel, genau. Ist ein bisschen verwirrend, weil Abraham hatte Lot offenbar sehr lieb und deswegen heißt es da manchmal irgendwie sein Bruder Lot, aber das scheint einfach nur so eine Art irgendwie Koseform zu sein oder irgendwie einfach ausgedrückt zu haben, dass die beiden sehr eng miteinander befreundet waren. Und es war so, dass beide halt sehr, sehr gesegnet waren und sie haben zusammengelebt und ihre Herden sind immer größer geworden. Wenn man damals reich war, dann ging das eigentlich nur dadurch, dass man Tiere gehabt hat. Und es kam so langsam schon zum Streit zwischen den Hirten von den Herden von Lot und denen von Abraham, weil einfach so viele Tiere da waren, dass das Land das gar nicht mehr halten wollte. Und dann sagt Abraham irgendwann, komm Lot, wir müssen die Sache regeln. Und sie stellen sich auf einen Berg und Abraham sagt, okay Lot, such dir aus, willst du dieses Land haben oder willst du jenes Land? Du kannst es einfach sagen, du suchst dir das Beste aus und ich nehme das andere. Und dann heißt es, dass Lot sich die Gegend von Sodom ausgesucht hat, weil das eine sehr fruchtbare Gegend gewesen ist, die ausgesehen hat wie der Garten Gottes, heißt es da in der Elberfelder Übersetzung, also was richtig Gutes. Aber es heißt auch da schon, dass Sodom selber eine total sündige Stadt gewesen ist. Und so trennen die beiden sich und werden noch mehr gesegnet und es passieren so einige Sachen in Abrahams Leben. Über Lot ist erstmal nicht so viel gesagt. Und dann kommt so diese ganz berühmte Schlüsselszene, wo irgendwann Abraham da sitzt vor seinem Zelt und es kommen drei Leute vorbei. Einer von ihnen, kann man ganz klar erkennen, ist Gott gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie Abraham das erkannt hat, aber ich schätze mal, wenn Gott auf einmal vor deinem Zelt steht in sichtbarer Gestalt, dann wirst du wahrscheinlich merken, wer es ist. Und die beiden anderen gehen irgendwann weiter und Abraham und Gott stutzt so ein bisschen und sagt, Mensch, sollte ich Abraham nicht sagen, was ich vorhab? Der ist doch mein Freund. Ich kann ihm doch nicht irgendwas verborgen halten, was ich jetzt tun will. Und so redet er mit Abraham und teilt ihm mit, dass jetzt ein Gericht anbrechen wird über Sodom, dass viele Leute schon gebetet haben deswegen, dass das Geschrei wegen Sodom vor Gott gekommen ist und dass er jetzt nicht anders kann, als da einzugreifen. Und Abraham, der ist wirklich ein Freund Gottes. Und der nickt das nicht einfach nur ab, sondern er fängt an, mit Gott zu diskutieren und sagt, ja Herr, das sehe ich ein. Sodom ist echt eine fürchterliche Stadt. Da ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Aber stell dir doch mal vor, es wären 50 gerechte Leute in der Stadt. 50 Leute, die auf dein Wort hören, 50 Leute, die dich lieb haben. Dann wäre das doch ungerecht, die Stadt zu vernichten, wenn so viele Gerechte da wären. Und Gott kratzt sich an seinem Kopf und sagt, okay Abraham, du hast recht. Wenn 50 Leute da sind, dann werde ich nichts machen. Und dann fasst Abraham sich ein Herz und sagt, ja, aber Gott, stell dir vor, es wären nicht ganz 50 Leute, sondern es wären nur 45. Dann hieße das doch eigentlich, wenn du da jetzt dein Gericht bringst, dann ist das doch nur irgendwie, weil 5 Leute fehlen und eigentlich ist das doch auch nicht fair. Und dann sagt Gott, okay, wenn 45 da sind, dann auch kein Gericht. Und dann fasst Abraham sich noch ein Herz und sagt, ja Gott, aber jetzt stell dir mal vor, jetzt würden an den 45 noch 5 Leute fehlen, dann wären es 40, also wegen dieser 5 fehlender Personen, irgendwie kann man doch jetzt auch nicht Feuer und Schwefel fallen lassen, das geht doch auch nicht. Und Gott sagt, ja, okay, in Ordnung, also dann, auch wenn 40 da sind, irgendwie dann mache ich das auch nicht. Und mich erinnert die Geschichte immer so daran, wenn ich was bei eBay kaufe, dann geht mir das eigentlich auch so. Ich setze mir so ein Limit und sage, ich biete bis 100 Euro. Und dann kommt irgendeiner und bietet 101 Euro. Und dann denke ich mir, ach komm, ey, wegen 2 Euro kann ich mir das doch nicht entgehen lassen und biete 102 Euro. Und am Ende erwerbe ich das ganze Ding dann für 350 Euro. Und frage mich, was habe ich denn da gemacht? Und das hat in diesem Gespräch auch funktioniert, denn irgendwann sind sie runter auf 10 Leute und Gott sagt, okay, auch wenn ich 10 Leute da finde, dann wird da nichts passieren. Und dann geht die Geschichte weiter und diese beiden Engel kommen an in Sodom, das ist Kapitel 19, und dann kommt was total Interessantes, nämlich es heißt, dass Lot sie im Tor begrüßt hat. Sie sind abends angekommen, die Sonne ist schon untergegangen und jede Stadt hatte ein Stadttor, durch das der ganze Verkehr durch musste. Und Lot hat in diesem Tor gesessen und die Neuankömmlinge begrüßt. Und damals war es so, dass der Rat der Stadt sich immer abends versammelt hat, immer im Haupttor, um halt über Sachen zu reden. Und dass es auch die Aufgabe war von Leuten, die im Stadtsenat oder wie man das jetzt heute übersetzen würde, dass es von denen die Aufgabe war, die Neuankömmlinge zu begrüßen und Gästen Hallo zu sagen. Was also ganz klar heißt, dass Lot mittlerweile auch einiges Ansehen genoss in dieser Stadt Sodom und nicht mehr einfach nur irgendein Bürger war, sondern er hatte sich schon hochgearbeitet, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber er war schon irgendwie da, wo Einfluss ist. Und es ist undenkbar, dass so ein gerechter Mann wie Lot in einem Stadtrat sitzt und nicht Gottes Perspektive reinbringt. Die Bibel sagt eindeutig, dass er ein gerechter Typ war, denn Gott rettet ihn und seine Familie nachher daraus. Und es ist unmöglich, dass dieser gerechte Mann da in dem Stadtsenat sitzt und nicht irgendwie hin und wieder mal sagt, Freunde, das, was wir hier machen, das geht gar nicht. Und ich kenne einen Gott, der ist ganz anders drauf und der will es nicht so haben, wie es hier gelebt wird. Und wir sollten umkehren, wir sollten die Sache definitiv ändern, denn so geht das nicht weiter. Und so bin ich sicher, wie das auch da eigentlich genau das gleiche Element war, wie bei der Geschichte mit Noah, nämlich dass ein Gerechter dabei war und gesagt hat, was Gottes Maßstäbe sind und Gott so überhaupt eine Möglichkeit gegeben hat, eine Basis gegeben hat, dass überhaupt Gericht möglich war. In beiden Fällen war jemand da, der gerecht war vor Gott, der Gott gekannt hat und der mit Gottes Maßstäben vertraut war. Von daher sehe ich also da überhaupt keine Ungerechtigkeit, weil Gott einfach seine Maßstäbe reingebracht hat und weil dieses Wort von Gott da war. Jetzt könnte ich mir nur vorstellen, dass das so ein bisschen Nervosität auslöst. Und bei mir ist das auf jeden Fall so. Wenn ich lese, Altes Testament, dass Gott Gericht gebracht hat, dass es gereicht hat, dass Gerechte da gewesen sind in der Stadt und aufmerksam gemacht haben auf Gottes Maßstäbe, ich meine, dann muss ich mich doch ganz deutlich fragen, was ist denn jetzt eigentlich heute? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Sodom irgendwie sündiger gewesen ist als irgendeine beliebige deutsche Großstadt. Düsseldorf. Ich weiß nicht, ich hab's momentan mit mit Düsseldorf. Hab gar nichts gegen die Stadt, aber trotzdem. Ich war jetzt Ende, nee, Quatsch, Anfang, nee, irgendwann. Wann, Alex, wann waren wir in Berlin? Ah, das war dieses Jahr. Okay, wir waren im Januar auf so einer Vineyard-Konferenz in Berlin und da hat halt auch so ein amerikanischer Redner gesprochen mit so einer deutschen Übersetzerin und er sagte, let's wipe out Burnout, also lasst uns Burnout auslöschen, und die Übersetzerin hatte ein Out nicht verstanden und hat dann übersetzt, lasst uns Bern auslöschen. Und alle Deutschen im Publikum so, ja! Ja, genau, das ist dann ja eigentlich so die Frage. Ne? Also wenn die Städte heute sündiger wahrscheinlich sogar sind als damals Sodom und Gomorra, muss man da nicht eigentlich damit rechnen, dass hier irgendwann genau das Gleiche passiert? Und vielleicht kann man da noch so ein bisschen beruhigt sein und sagen, ja, 50 Gerechte kriegen wir wahrscheinlich hin in dieser Stadt, sodass da vielleicht doch nichts passieren wird. Aber trotzdem weiß ich, dass ganz viele von uns mit so einer Angst leben, dass irgendwann nochmal richtig göttliches Gericht kommt und dass Gott irgendwann die Nase wieder voll hat von den Menschen und etwas bringen wird über Deutschland, über Europa, die westliche Welt, vielleicht die ganze Welt sogar, was sehr, sehr unangenehm sein wird. Und tatsächlich ist es so, ich bin jetzt ungefähr 15 Jahre Christ, ein bisschen drüber, und ich kann mich an kein Jahr erinnern in der Zeit, wo es nicht irgendwelche Propheten gegeben hätte, die gesagt haben, nächstes Jahr, da geht's los. Oder in 2 Monaten, da geht's richtig los. Gott ist sauer und es wird etwas ganz, ganz Schreckliches passieren. Es wird wieder ein göttliches Gericht kommen. Gibt so ganz viele von diesen amerikanischen Evangelisten, wie die Leute, die so richtig hardcore drauf sind, die gerne so diesen Spruch gebrauchen, wenn Gott Amerika verschont, muss er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Und naja, es ist nicht ganz falsch, aber es ist zum Glück auch nicht ganz richtig. Und ich glaube, oder vielmehr ich weiß, also ich bin hundertprozentig sicher, dass wir nicht damit zu rechnen haben, dass Gott irgendwie hier in diesem Leben, auf dieser Welt, nochmal ein richtiges, heftiges Gericht bringt. Damals bei Noah hat er schon gesagt, okay, das wird nie wieder passieren. Ich werde nie wieder so viel regnen lassen, dass alle Menschen ertrinken. Hat sogar als Zeichen dafür den Regenbogen gegeben. Das ist eine Verheißung, die ich auch für Remscheid sehr in Anspruch nehme, dass es nicht übermäßig viel regnen wird, aber also das ist schon das erste Versprechen, wo Gott das ganz klar sagt, es wird nicht mehr so sein, es wird nicht mehr irgendwie passieren, dass ein so globales, schreckliches Gericht über die Welt kommt. Und es gibt viele Bibelverse, die ich anführen könnte, aber ich möchte euch nur mal ein paar vorlesen aus dem 2. Korintherbrief, 2. Korinther 5, 18 bis 21. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam uns durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Also wo es sehr deutlich ist, ne, dass Jesus eine Versöhnung geschaffen hat und dass in dieser Gnadenzeit, in der wir jetzt leben, die Sünde nicht zugerechnet wird. Das heißt nicht, irgendwie, dass es keine ewigen Konsequenzen hat. Das heißt auch nicht, irgendwie, dass Sünde nicht jede Menge Zerstörung über diese Welt bringt und auch noch mehr bringen wird. Aber es heißt, dass jetzt eine Gnadenzeit da ist, in der wir Zeit haben, die Gnade Christi zu verkündigen und der Welt einen liebenden Gott zu präsentieren. Und wo wir nicht permanent damit rechnen müssen, dass irgendwann etwas Schreckliches passiert. Und wo wir nicht irgendwie so einen komischen, schizophrenen Gott präsentieren müssen, der auf der einen Seite Menschen total liebt, aber auf der anderen Seite die Welt auch total gerne zerstören würde. Sondern wo es eigentlich völlig klar ist, wir können einen Gott predigen, der absolut gut ist. Hebräerbrief sagt, es ist dem Menschen gesetzt, eine Zeit zu sterben. Irgendwann stirbt jeder. Und dann heißt es weiter, danach aber das Gericht. Also es wird ein Gericht geben und da kommt jeder Mensch rein. Aber es wird nicht so sein, dass Gott vorher diese Welt total zerstört. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass wir das auch selber hinkriegen. Von daher heißt das nicht irgendwie, dass es keine Zerstörung geben wird. Aber wir können davon ausgehen, dass nicht irgendwann Gott wieder kommen wird und globale Katastrophen über uns bringen wird. Denn wenn er das tun würde, dann müsste er sich eigentlich bei Jesus entschuldigen. Von daher müsste man den Satz eigentlich weiterspinnen und sagen, wenn Gott Amerika zerstören würde, müsste er sich bei dem entschuldigen, was Jesus getan hat. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Also es wird Gericht kommen, aber es wird nicht in dieser Welt stattfinden. Ihr könnt auch mal die ganzen Stellen lesen, wo es über das Endgericht geht. Zum Beispiel in der Offenbarung heißt es, dass wenn der große Thron Gottes aufgestellt wird, dieser Richterthron, dann wird das Weltall wie eine Buchrolle zusammengerollt werden. Dann wird nichts mehr so sein, wie das jetzt ist. Also dann wird die Welt nicht mehr wiedererkennbar sein. Dann wird alles irgendwie total anders sein. Und dann kommt irgendwie erst dieses Gericht Gottes. Und das setzt uns in eine Verantwortung. Und ich weiß, dass wir oft darüber geredet haben, aber es ist auch jedes Mal wieder, wenn ich so etwas lese, dann macht das irgendwie etwas in mir. Gott hat uns einen Dienst der Versöhnung aufgetragen. Wir sind die Leute, die jetzt schon die Versöhnung Jesu erlebt haben. Wir wissen, dass selbst bei dem Gericht das kommt und dass wir durchkommen werden. Wir wissen, dass niemand an Gottes Richterstuhl vorbeikommt, aber wir wissen eine Möglichkeit, wie man doch gerecht sein kann und nachher in den Himmel kommen kann. Und das, was Gott uns dadurch aufgetragen hat, ist, dass wir das, was wir haben, anderen Leuten weitergeben. Dass wir darüber reden, dass wir es nicht für uns behalten, sondern dass klar ist, dass Gott eine Arche gebaut hat, wo viele Leute reinpassen. Wo es Platzverschwendung ist, wenn nur wir, keine Ahnung, ein paar hundert Christen, die es in Remscheid gibt, da reinkommen. Das darf nicht sein, sondern wir haben diesen Auftrag, dass wir die Versöhnung durch Jesus Christus predigen und jedem Menschen weitergeben, den wir treffen. Denn es müssen viele Leute noch gerettet werden. Ich glaube, dass das einer der ganz großen Gründe ist, warum noch nicht Schluss ist mit der Welt, ist, dass Gott die Menschen so sehr liebt, dass er möchte, dass möglichst viele Leute in den Himmel kommen und dass möglichst viele Leute die Botschaft von Jesus erfahren. Und deswegen bin ich eigentlich total davon überzeugt, dass wir Zeiten erleben werden, wo es viel einfacher noch wird, evangelistisch zu arbeiten, wo Gott noch viel mehr Segen dazu tun wird und wo wir es erleben werden, dass die Felder wirklich reif zur Ernte sind, wie Jesus das im Evangelium einmal gesagt hat und wo wir sehen werden, dass viele Leute ins Reich Gottes reinkommen. Und das wollte ich euch gerne mitgeben und möchte auch gerne irgendwie noch dafür beten. Und ich habe Freitag für zwei Sachen gebetet und das würde ich gerne heute auch irgendwie nochmal machen. Zum einen möchte ich dafür beten, dass Erkenntnis kommt und dass, ja, wie soll ich sagen, dass wir Gott irgendwie so sehr als einen liebenden Vater kennenlernen, dass es keinen Reflex mehr in uns gibt, wenn irgendeine Katastrophe passiert, zu denken, dass das etwas ist, was Gott verursacht hat. Sondern dass wir wissen, wir haben einen total liebenden Vater und dass wir diesen liebenden Vater auch in die Welt ausstrahlen können. Und das Zweite, wofür ich echt gerne beten möchte, und da müsstet ihr wirklich euer Herz aufmachen, also da frage ich euch auch vorher, also ob ihr es wollt, und wenn ihr es wollt, dann öffnet euer Herz und betet irgendwie auch mit mir dafür, ist, dass wir richtig Feuer vom Heiligen Geist kriegen, dass wir automatisch ansteckend werden. Ich meine, dass Evangelisation oft irgendwie so was ist, was völlig falsch verstanden ist und dass überall Christen rumlaufen und eigentlich bloß über den Herrn Jesus reden, weil der Pastor es gesagt hat. Und eigentlich ist es ihnen total unangenehm und völlig peinlich und sie würden lieber zu Hause bleiben und das Maul halten. Und dann würde ich auch fast sagen, hey, dann, wenn das so geht und dir ist das alles peinlich, dann bleib lieber zu Hause und dreht nicht drüber, weil das nicht besonders überzeugend rüberkommt, wenn wir ein Produkt verkaufen, von dem wir gar nicht so überzeugt sind und über das wir gar nicht gerne reden, dann wird das wahrscheinlich nicht so viele Leute überzeugen. Und deswegen würde ich einfach gerne dafür beten, dass so ein Feuer Gottes in uns reinkommt, dass wir gar nicht mehr anders können, als über Jesus zu reden. Bei Jeremia heißt das so schön, wie er sagt, wie dein Wort ist wie Feuer in meinen Gliedern. Ich kann nicht schweigen. So selbst wenn ich gerne schweigen würde, es geht einfach nicht, weil es verbrennt mich. Ich kann nicht anders als drüber reden. Und es ist bei mir selber auch nicht so. Also ich bin ja leider auch wie jemand, der dann so in Zweiergesprächen und sowas ein ziemlicher Schisser ist, auch wenn mir das keiner glaubt. Aber sobald ich ein Mikro in der Hand habe, bin ich ein völlig anderer Mensch. Ja, vielleicht sollte ich immer mit dem Mikro dann rumlaufen. Die Leute immer anpredigen, das werde ich, glaube ich, mal ausprobieren. Aber ich wünsche mir das auch für mich selber. Ich möchte echt so gerne so verzehrt sein wie von diesem Feuer Gottes, dass ich gar nicht anders kann, irgendwie als nur permanent darüber reden, was für ein Freund Jesus mir ist. Okay. Jesus, ich bitte dich, dass du uns Mut gibst und Offenheit für Entscheidung. Gott, ich bete auch, dass es wirklich eine Offenheit ist für Entscheidung, dass wir keine Manipulation, keine Gesetzlichkeit, keine Religiosität oder sowas im Raum sein. Ja, sondern ich bitte dich, dass du uns hilfst, die Herzen zu öffnen, wenn wir sagen, ja, ich will das wirklich. Und wenn nicht, irgendwie dann, ja, dass wir auch das gar nicht mehr erst dafür beten oder das irgendwie auch gar nicht erst versuchen, dann anzunehmen. Ja, also ich bitte dich einfach, dass wir hier eine gute Atmosphäre haben und ja oder nein sagen können zu dem Angebot, das du hast. Vater, und für diejenigen, die ihr Herz aufgemacht haben, bete ich mir, dass du jetzt neuen Samen reinlegst von Erkenntnis deiner Liebe. Gott, ich bete mir, dass alle diese Gedanken echt aus unserem Kopf rauskommen, dass wenn wir irgendwo was Schlimmes sehen, dass wir denken, meine Güte, da hat Gott ein Gericht gebracht. Jesus, ich bete, dass es nicht mehr so ist, sondern dass wir dich als den Retter kennenlernen können, der du wirklich bist. Vater, ich bete auch für das Zweite, ich bete, dass du deinen Heiligen Geist aussendest. Er ist ja sowieso schon da, aber ich bitte dich, dass er jetzt noch ein spürbares Werk hier macht an unseren Herzen. Und dass jeder, der hier ist und der sagt, ja, ich möchte echt gerne brennen, richtig Lichterloh für dich, Herr, dass du deinen Geist ausgießt, Herr. Herr, dass du uns wirklich brennen lässt. Ich bitte dich das auch für mich selber, Gott, komm mit deinem Feuer. Jesus, wie Augustinus das mal gesagt hat, so in uns muss brennen, was wir in anderen entzünden wollen. Und so bete ich mir, dass wir richtig brennen für dich. Vater, ich bitte dich, dass wir hier auch nicht eine Gemeinde sind, die sich um Räumlichkeiten dreht oder sonst was, Herr, sondern ich bete mir, dass der Kern immer noch der Kern bleibt, Herr. Und dass du das Haupt der Gemeinde bist und dass du es bist, worum sich alles dreht, Herr. Gott, und ich bitte dich, dass uns inhaltliche Dinge mehr ausmachen als äußerliche Dinge. Herr, Jesus, wenn das alles wieder weg wäre, dann wärst du immer noch bei uns, Herr. Und so bete ich mir, dass du erst unsere Mitte ausstrahlst in unser Leben, Herr, und durch uns in die Welt. In Jesu Namen. Amen. Ja, wenn ihr noch persönlich Gebet braucht, Judith hat sich ja gerade schon zur Verfügung gestellt, hier sind auch noch ein ganzer Haufen anderer Christen, also falls du irgendjemand kennst, dem du vertraust, dann kannst du auch ruhig gerne den beten, mit dir zu beten. Und wir glauben, dass das echt was bringt. Also haben wir auch ganz viele Geschichten, wie wir es schon erlebt haben. Es bringt wirklich etwas, füreinander im Gebet einzutreten, einander Hände aufzulegen, Mut zuzusprechen und diese ganzen Sachen. Das ist eine total wichtige Sache. Also mach ruhig davon Gebrauch. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag und sehr, sehr guten Hunger. Und ja, wünsche euch noch eine gute Woche und vielleicht dann bis nächstes Mal. Ciao.